Schönen guten Morgen allerseits. Ich finde es fast ein bisschen unpassend, jetzt durch meine Worte die Stille zu unterbrechen. Eigentlich wäre es schön, Sie einfach jetzt weiterzuhören und auf Gott zu hören. Ich möchte mit einer Geschichte einsteigen. Ein Mann hatte seine wertvolle Taschenuhr verloren. Womöglich habe ich sie im Keller verloren, dachte er. Und er begibt sich in den Keller und er sucht und er sucht und er sucht, aber er findet sie nicht. Und dann ist schon die Zeit, als die Kinder von der Schule zurückkommen, und dann dachte er, ich spanne mal meine Kinder ein, dass sie mir helfen, diese Taschenuhr, die ich bekommen habe von meinem Großvater, zu finden. Und die Kinder suchen mit, aber wieder kein Erfolg. Später kommt eines seiner Kinder zu ihm und sagt, Papa, gib mir noch eine Chance, dass ich diese Uhr für dich wieder finden darf. Gut, mein Sohn. Und das Kind macht sich auf den Weg in den Keller. Und tatsächlich, wenige Minuten später, kommt das Kind freudestrahlend und hält die Uhr in der Hand und gibt sie dem Vater. Der Vater war natürlich so stolz auf seinen Sohn und so froh, dass er seine Uhr wieder hatte. Aber er fragte ihn auch, mein Sohn, wie hast du das geschafft, die Uhr zu finden? Und dann sagte der Junge zu seinem Vater, Papa, ich habe mich einfach erst mal auf die Kellertreppe gesetzt. Und dann habe ich ein klein wenig in die Stille hineingehorcht. Und dann habe ich das Ticken deiner Uhr gehört. Und dann war es gar nicht mehr schwer, deine Uhr zu finden. Ja, keine Frage, ein kluger Junge, nicht? Und eine kleine, schöne Geschichte, die uns so mit hineinnehmen soll in unser heutiges Thema. Und eine Geschichte, die auch verdeutlicht, worauf es ankommt, wenn wir über die sogenannte, in Anführungsstrichen, stille Zeit, wie wir Christen es dazu pflegen nennen, sprechen. Worauf kam es dem Jungen denn in dieser kleinen Geschichte an? Ich glaube, ihm kam es auf diese drei Begriffe an. Raum, Zeit und Stille. Sich einfach mal auf die Kellertreppe zu setzen. Sich Zeit nehmen. Nicht einfach nur lossuchen, sondern sich Zeit nehmen, hinsetzen, um zur Ruhe zu kommen. In die Stille hineinzuhorchen, hat er seinem Vater gesagt. Das heißt, sich Raum geben, dass ich hören kann, wieder hörender bin. Und das Dritte, die Stille als Chance zu nutzen, um Wertvolles, was verloren gegangen ist, wieder zu entdecken und zu gewinnen. Und ich glaube, dass dieser Dreiklang aus Zeit, Raum und Stille auch bei uns sehr, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, über stille Zeit einmal nachzudenken. Und stille Zeit heißt ja im Grunde auch, ich möchte meine Beziehung zu Jesus Christus dadurch pflegen und intensivieren. Zeit nehmen ist eine Vorbedingung für die Beziehung. Raum geben, um Gott zu hören und zu lernen. Und Stille als die Chance, Wertvolles von Gott zu entdecken und für mein Leben zu bekommen. Aber wenn es doch nur so einfach wäre. Und ich muss gestehen, es gibt Predigten, da tut man sich leicht zu predigen, weil man meint, da ist man so von dem, was man sagt, gut unterwegs in der Nachfolge. Und dann gibt es Predigten, da fällt es einem schwer, weil man genau um diese Dinge weiß, wo man darum auch zu kämpfen zu hat, Niederlagen erlebt und nicht einfach das so leicht von der Hand geht. Und dazu gehört die stille Zeit. Und ich möchte euch mal ein paar Wortpaare an die Hand geben. Vielleicht geht es dir genauso, stille Zeit. Ist sie für dich Segen oder Last? Plus oder Muss? Eine Art, du musst stille Zeit machen, das gehört zu einem guten Christsein dazu. Ist sie Sehnsucht? Ich sehne mich danach, Gott zu begegnen und ihm begegnen zu dürfen in der Stille. Oder ist es doch eher eine Flucht, dass dich so vieles davon abhält und du dich auch gerne abhalten lässt, weil du mit der Stille nicht klarkommst? Ist die stille Zeit für dich Liebe? Aus deiner Beziehung zu Gott heraus oder doch nur einfach Pflicht, weil es dazugehört? Stille Zeit ist eines Christen Pflicht. Oder übt sie eine Faszination aus, der du dich kaum entziehen kannst, oder ist es doch eher von Frust geprägt? Mal klappt es ganz gut, aber wenn ich ehrlich bin, öfters geht es nicht gut. Ich weiß nicht, wer von euch das Lied kennt, Sound of Silence. Ja, also meine Generation müsste doch hier. Sound of Silence, wir wollen es jetzt nicht anstimmen. Simon & Garfunkel. Irgendwas müssen wir im Hörer gucken. Liegt es an mir, oder? Weiter weg. So, versuchen wir es so. Also, Sound of Silence, richtig, das Lied von Simon & Garfunkel. Ein schönes Lied mit einer noch schöneren Melodie, aber diese Stille, die da besungen wird von Simon & Garfunkel, symbolisiert den Zusammenbruch der Kommunikation. Sound of Silence ist etwas, was die Sänger nicht ertragen können und auch nicht wollen. Weil damit heißt, wir haben uns nichts mehr zu sagen, es ist nur noch Stille. Es ist ein Abgrund der Sinnlosigkeit und es ist ein Motor für Stillstand und dass man stehen bleibt und nicht mehr weiterkommt. Sound of Silence, dem können auch heute viele nichts mehr abgewinnen. Es passt nicht in unsere lärmbetonte Zeit. Es stört in unserem so aktiven, manchmal überaktiven und doch auch engagierten Leben. Sound of Silence, komme ich wirklich noch damit zurecht? Und deshalb haben wir oft diese Wortpaare und vielleicht findest du dich bei dem einen oder anderen wieder. Ich habe mich auf jeden Fall schon da wiedergefunden und dann haben wir vielleicht auch was gemeinsam. Aber wisst ihr was, so sehr ich jetzt diese Wortpaare hier in meinem Leben auch kenne, und diese Ambivalenz in meinem Leben sich auch immer wieder widerspiegelt, wenn es darum geht, die Beziehung zu Jesus aus der Stille heraus zu pflegen. Ich will mich nicht resignierend damit abgeben, ach, das kann nicht besser werden. Und ich möchte mich dem auch immer wieder neu stellen und neue Impulse für meine Zeit mit Jesus Christus bekommen. Ich möchte mehr von der linken Spalte angetan sein. Ich möchte mehr wieder diesen Segen bekommen, der in der stillen Zeit liegt. Ich möchte, dass es ein Plus ist in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott. Ich möchte die Sehnsucht wieder haben und ich möchte die Liebe zu Jesus Christus dadurch pflegen. Und ich wünsche mir, dass es wieder eine Faszination ausübt, dass ich etwas Wertvolles damit in der Hand habe für mein Glaubensleben. Oder um es klar als Prinzip zu sagen, nicht die rechte Spalte soll das Sagen haben, sondern das Wort Gottes soll neu dazu in meinem Leben reden dürfen. Und dazu möchte ich uns heute Morgen einladen. Egal wie du zu dem Thema momentan persönlich stehst, welches Wortpaar dich anspricht. Ich möchte uns einladen, dass wir mal wieder auf das hören, was wir aus dem Wort Gottes heraus zu diesem Thema finden können. Ich möchte aber auch nur einige Streiflichter uns weitergeben. Einmal grundsätzliche Erkenntnisse aus dem Wort Gottes, wo auch dieser Dreiklang lebt zwischen Raum und Zeit und Stille. Mit dem nächsten Bild, die Stille vor Gott mit Jesus, sie lebt davon, dass ich des Weges bleibe oder zweitens, dass ich ein Lernender bleibe. Was heißt es, dass ich des Weges bleibe als Kind Gottes? In Apostelgeschichte 9, Vers 2, da werden die Christen so genannt. Das sind die, die des Weges sind mit Jesus. Ich finde es ein schönes Bild, ein schöner Ausdruck. Christen sind Leute, die unterwegs bleiben, die nicht stehen bleiben, sondern die unterwegs sind mit Jesus Christus. Das heißt, die Anhänger sind dieses Weges von Christus, aber die auch buchstäblich mit ihm gehen und laufen, Schritt für Schritt. Hätten die ersten Christen früher schon diesen Ausdruck gehabt, WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Sagen die Franken nicht, weil sie kein das T nicht so stark sagen. What would Jesus do? Sie hätten das, sie haben das verinnerlicht. Sie haben es nicht am Handgelenk getragen, sondern sie haben es verinnerlicht und waren so unterwegs. Und ich wünsche mir, dass wir auch, ich persönlich und wir, auch was das anbelangt, die Beziehung zu Jesus durch die Stille zu pflegen, dass wir dann neu des Weges sind. Uns neu auf den Weg machen. Und dabei dann auch Lernende bleiben. Einer ist unser Meister, Jesus Christus. Wir können immer noch dazu lernen. Und deshalb freue ich mich, dass wir auch dieses Tiefgängerprojekt haben. Und wir werden nachher auch noch ein bisschen was dazu hören, wie wir auch zu dem Thema stille Zeit Lernende bleiben können. Dazu lernen, weiter lernen. Und ich glaube, es tut uns gut. Wir müssen noch nicht perfekt sein. Wir müssen nicht das im Griff haben, sondern wir wollen Lernende bleiben und Leute, die des Weges sind. Mal in großen Schritten, mal in kleinen Schritten, mit einem Schritt zurück, mal wieder zwei Schritte nach vorne. Aber ich glaube, es geht des Weges zu bleiben mit Jesus Christus. Also lade ich uns ein, heute Morgen jetzt für den weiteren Verlauf der Predigt, des Weges zu sein miteinander. Und zu sagen, Herr, ich möchte heute Morgen mal ein Lernender sein. Lernen von Jesus, von dir her zu lernen. Wie du die Stille gelebt hast, als du auf der Erde warst. Und was du vielleicht für Vorgaben uns gibst, die wir beherzigen sollen, damit diese Zeit eine wertvolle, eine erfüllte Zeit ist. Und dazu möchte ich uns heute Morgen mit hineinnehmen. Aber nochmal ein erster Gedanke dazu mit dem nächsten Bild. Meine Beziehung zu Jesus pflegen. Ich habe es mal so überschrieben, wie der Schöpfer, so eben auch das Geschöpf. Ihr kennt die Schöpfungsgeschichte. Ein Vers daraus. Am siebten Tage hat Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott. Gott ist also in seinem Wesen, wenn ich das mal so sagen darf, Gott ist in seinem Wesen selbst so gepolt, dass er nach seiner Tage Werk ausruht. Dass er im Grunde diesen Dreiklang lebt. Zeit, den siebten Tag nimmt er sich raus. Dass er Raum für sich selbst anbietet, um zur Ruhe zu kommen. Und dass er Stille findet. Und dass es in unserem Text heißt, Gott ruht. Lasst euch das mal in Gedanken weitergehen. Gott wurde still. Gott kommt zur Ruhe. Gott macht nach seinem Tagewerk Pause. Gott verschafft sich Ruhe. Er schafft Ruhe und Gott schaltet ab. Gott schaltet ab. Das ist etwas, was wir auch so gerne tun, nicht? Nach unser Tagewerk. Und jemand hat einmal gesagt, wir Menschen haben im Grunde dieses Bedürfnis genauso, mal abzuschalten, wie Gott am siebten Tage abgeschaltet hat. Nur anstatt, dass wir abschalten, schalten wir immer wieder ein. Handy, Smartphone, Computer, Fernseher, Radio. Wir wollen ständig abschalten, aber schalten immer wieder Dinge ein, die uns abhalten, zur Ruhe zu kommen. Ich lasse es einfach mal so stehen, aber ich möchte uns den Gedanken weiterführen. Wir sind doch im Ebenbild Gottes geschaffen, wir Menschen. Wenn wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann ist doch klar, dass diese Sehnsucht nach Stille, dass das in unserem Wesen verankert ist. Oder zumindest diese Ahnung, das könnte etwas Gutes für mein Leben sein. Ich komme zwar nicht damit klar, aber wenn ich mal in Ruhe drüber nachdenke, merke ich, es würde eigentlich meinem Leben gut tun. Es würde mir Lebensqualität, Lebensintensität geben und auch in meiner Beziehung zu Gott gut tun. Warum ist das so? Weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und deshalb müssen wir sagen, wie der Schöpfer, so eben auch das Geschöpf. Das hat Gott in uns hineingelegt, das gehört zum Menschsein dazu. Und das wirst du zeitlebens nicht los. Das wirst du zeitlebens nicht los, weil es Gott in dich und in mich hineingelegt hat. Die Zeit, der Raum des Ruhens, des Man-Nicht-Schaffens, ja, Ausruhen und Schlafens, aber auch der Stille und des Auftankens. Wollen wir es einfach mal so festhalten, dass Gott sich was dabei gedacht hat, wenn er uns im Ebenbild geschaffen hat und dann auch die Ruhe des zur Stille Kommens, zu unserem Menschsein dazugehört und eine große Qualität hat. Aber jetzt wollen wir auf Jesus schauen, wie hat er es auf Erden selbst gelebt, was war ihm wichtig und was hat er für Vorgaben seinen Jüngern gegeben, die sie beherzigen sollten, damit auch sie eine erfüllte Zeit in der Stille und der Ruhe finden können. Dazu mal ein nächstes Bild von Jesus selbst lernen. Markus 1, Vers 35 lesen wir: Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück und dort betete er. Ich glaube, das können wir ganz kurz machen. Jesus führte ein spannendes Leben, sehr arbeitsintensiv, sehr herausfordernd, aufregend und anstrengend zugleich, mit einem klaren Auftrag und mit einem noch wunderbareren Ziel und mit vielen Menschen, mit denen er sich immer wieder umgeben hat oder umgeben war. Gar nicht so anders als unser Leben, nicht? Nur, dass wir nicht so viele Wunder tun können und dass unsere Worte nicht oft so wirken, wie die Worte Jesu gewirkt haben. Aber dieses arbeitsintensive Leben, mit vielen Menschen zu tun zu haben, das Aufregende, das Anstrengende, das kennen wir doch auch. Und aus all dem, lesen wir jetzt hier, zog sich Jesus immer wieder zurück. Wozu? Na, um die Gemeinschaft mit dem Vater zu pflegen, die Audienz beim Vater, die Audienz mit Gott war ihm wichtig. Und die ist Jesus so wichtig, dass er diesen Dreiklang lebt. Er nimmt sich Zeit dafür, er schafft sich Raum, um reden und hören zu können mit Gott, dem Vater, und er begibt sich in die Stille. Und an dieser Stelle hat er es einmal früh morgens getan. Jetzt das nächste Bild, um von Jesus zu lernen. In Lukas 6 lesen wir etwas ganz anderes. Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus, die er auch Apostel nannte. Einmal morgens, ein andermal wieder abends. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du deinen Tagesablauf zwischen morgens und abends so durchgehst. Aber ich habe manchmal den Eindruck, morgens und abends, das sind oft noch die einzigen Zeiten, über die wir noch so relativ frei verfügen können. Ansonsten sind wir immer relativ schnell eingespannt und bestimmt und geprägt. Aber ihr Lieben, Jesus war nicht sklavisch an morgens und abends gebunden, um Ruhe zu finden vor Gott, dem Vater. Er hat nicht gesagt, jeden Morgen brauche ich meine stille Zeit, sonst bin ich kein guter Christ als Christus. Er hat auch nicht gesagt, abends muss noch die stille Zeit sein. Auch wenn ich schon todmüde bin. Und dann läuft die stille Zeit wie so ein Teebeutel, den man mal ganz kurz ins heiße Wasser hängt, 3-5 Minuten, und dann ist der Tee fertig und dann ist die stille Zeit fertig. Das mag für den Tee gut sein, wenn er nur 3-5 Minuten zieht, aber für deine stille Zeit, für dein Leben mit Jesus ist es nicht gut, wenn es nur 3-5 Minuten zieht. In Lukas 9, Vers 18 lesen wir was Spannendes, was Weiterführendes, um das von Jesus zu lernen. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen und nur seine Jünger waren bei ihm, und da fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Mitten im Alltag zieht sich Jesus mal zwischendurch zurück. Und, surprise, surprise, er nimmt seine Jünger mit. Er nimmt seine Jünger mit. Gemeinsam einmal in die Stille gehen. Jesus lebt es vor. Auch eine gute Möglichkeit. Zweierschaft, Dreierschaft, einmal in einer kleinen Gruppe. Interessant übrigens, mit welchem Ziel zieht sich Jesus hier mit seinen Jüngern zurück? Mit welchem Ziel nimmt er sich raus aus dem Alltag? Um zu diesem Zeitpunkt eine für ihn und für die Jünger wichtige Frage zu klären. Für wen halten mich die Leute? Und nachher wird er sie fragen, und für wen haltet ihr mich? Wichtige Fragen werden manchmal nur aus der Stille heraus klärbar und weiterführend. Und ein weiteres, ein letztes noch über Jesus, um von ihm zu lernen. Matthäus 14, Vers 22, gleich darauf drängte Jesus die Jünger, ins Boot zu steigen, ans andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, mit was fertig war? Als er damit fertig war, den Jüngern zu sagen, steigt ihr mal ins Boot und geht ans andere Seeufer. Und als er damit fertig war und dann fertig war, die Menschenmenge noch alle zu verabschieden, das heißt also, mit diesem ganzen Menschen fertig war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Selbst Jesus ist die stille Zeit nicht in den Schoß gefallen, obwohl er aus des Vaters Schoße kommt, ihr Lieben. Er musste diese wertvolle Zeit hier auf Erden genauso erkämpfen und sich erringen, wie wir es ahnen und spüren, dass wir es auch tun müssen, weil sie uns nicht in den Schoß fällt. Er musste den Raum, er musste die Zeit, er musste die Stille ein Stück weit organisieren. Die Jünger zur Weiterfahrt bringen, die Menschenmenge verabschieden. Und jetzt möchte ich ein Wort ins Spiel bringen, das keine große Popularität hat, keine große Wertschätzung erfährt in unserer Zeit und auch keine große Wertschätzung erfährt in unseren Gemeinden. Und dieser Begriff heißt Disziplin. Aber ich möchte uns an etwas erinnern, was ich vorher schon angesprochen habe. Wir sollen mit Jesus des Weges sein, und zwar als Jünger Jesu. Und jetzt frage ich euch, was heißt Jünger auf Englisch? Da wird es so schön deutlich. Disciple. disciple. Ich habe in Cambridge im englischen Wörterbuch nochmal nachgelesen. A person who believes in the ideas of someone famous and tries to live the way that person does or did. Also eine Person, die an die Ideen oder an die Prinzipien einer berühmten Person glaubt und versucht, das umzusetzen, was diese Person gelebt hat oder noch lebt. Das ist ein Disciple, ein Jünger. Und dieses Wort Disciple, daher kommt dieses Wort Disziplin. Ein Jünger Jesu ist also ein Disciple, ein Schüler, der auch ein gewisses Maß an Disziplin braucht in seinem Leben mit Jesus Christus, um Gott in guter Weise nachzufolgen. Und Jesus hat diese Diszipliniertheit ein Stück weit auch vorgelebt und selbst auch gebraucht. Ich möchte euch ein Zitat geben aus einem Buch, ja, hier steht es schon, von Elke Werner und Klaus-Günter Pache. Das Buch heißt einfach Stille und da schreiben sie auf der Seite 25, da habe ich auch diesen Gedanken gefunden. Disziplin an den Tag legen bedeutet, jetzt nur im Rahmen Thema Stille vor Gott zu finden. Disziplin an den Tag legen bedeutet, ich will verhindern, dass alles in meinem Leben so zugeschüttet wird, dass für die Stille kein Raum mehr bleibt. Und ich dachte mir, hier treffen Sie genau den Nagel auf den Kopf. Ja, mein Leben wird immer wieder zugeschüttet. Ständig zugeschüttet. Vollgeschüttet. Jenes und das noch und dann wieder da und dort. Ist das nicht so unser Empfinden? Das Leben wird so zugeschüttet. Und umso mehr das passiert, umso weniger ist für diesen Dreiklang keine Möglichkeit mehr. Wollen wir uns neu an Jesus orientieren? Ich freue mich, bei ihm sehen zu dürfen, dass er eine große Freiheit hatte in puncto Stille. Ich möchte es ganz bewusst sagen. Ich weiß, dass viele so geprägt sind noch, das ist mein Vorteil, dass ich an dieser Stelle nicht aus einem christlichen Elternhaus stamme, dass ich stille Zeit nie als ein so tiefst geprägtes Pflichtempfinden verinnerlicht habe. Das musst du machen, sonst bist du kein guter Christ. Am besten gleich früh morgens. Oder wenn du es vergisst, spätestens spät abends. Aber ein Tag ohne stille Zeit geht nicht. Und dann so festgefertigte Regeln. Ihr Lieben, wenn ihr so geprägt seid, dann nehmt es ganz neu mit, dass Jesus Christus selbst eine große Freiheit darin gelebt hat. Er hat es mal früh morgens gemacht. Dann mal abends, dann vielleicht mal eine ganze Nacht. Dann zwischendurch, alleine oder dann mal mit den Jüngern. Merkt ihr die Freiheit, die hier atmet? An dieser Stelle. Und dennoch hat er aber auch das zweite Disziplin. Er könnte sich das auch gesagt haben. Ich will verhindern, dass alles in meinem Leben so zugeschüttet wird, dass nicht mehr Zeit bleibt, nicht mehr Raum bleibt, nicht mehr Stille bleibt für die Beziehung zu meinem Vater nehmen. Also Freiheit und ein Stück Disziplin. Beide sind ganz wichtige Pfeiler, wenn es darum geht, durch Stille die Beziehung zu Jesus pflegen. Und jetzt möchte ich uns noch mit hineinnehmen, dass Jesus uns auch noch ein paar Vorgaben seinen Jüngern gegeben hat, die zeitlos gültig sind und die auch uns helfen können, wenn wir sie beherzigen, wenn wir sie zu Herzen nehmen. Ich hoffe, ich finde noch eure Aufmerksamkeit. Eine kleine Geschichte, die viele von uns kennen aus Lukas 10, die berühmte Martha- und Maria-Geschichte. Jesu Vorgaben beherzigen, zu Herzen nehmen, mit Herzblut umsetzen. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Und sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Und Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Tolles Bild, oder? Das ist genau der Dreiklang. Die Maria hat genau an dieser Stelle diesen Dreiklang gelebt. Zeit, Raum und Stille. Sich zu Füßen Jesus setzen, und zuhören. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Kann man auch gut verstehen. Kann man auch wirklich gut verstehen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Und jetzt kommt das Entscheidende. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden, indem ich sie jetzt abkommandieren soll in die Küche. Eins ist notwendig. Dieses deutsche Wort notwendig, oder Luther hat es übersetzt, eins aber ist Not. Aber dieses deutsche Wort notwendig, wenn man das mal so ein bisschen aufteilen, dann steckt da drin Not und es gibt was zu wenden. Und das macht die ganze Sache notwendig. Also es ist eine Not zu wenden und daher das Wort notwendig. Welche Not gilt es denn zu wenden hier in dem Hause, Martha und Maria? Und daraus ergibt sich eine gewisse Dringlichkeit, wenn eine Not zu wenden ist. Da muss was in meinem Leben sich ändern, in meiner Einstellung, damit diese Not nicht mehr in meinem Leben da ist. Welche Not sieht Jesus denn bei Maria? Bei Martha, Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass die Not von der Martha darin besteht, dass sie nicht gastfreundlich wäre. Ganz im Gegenteil. Ich finde Martha an dieser Stelle toll. Solche Leute brauchen wir, die ihr Herz öffnen, die ihr Haus öffnen. Und jetzt stellt euch mal vor, da kommen 13 müde, abgearbeitete Männer, die 12 Jünger und Jesus. Vielleicht waren noch ein paar mehr im Gefolge. Und Martha öffnet das Haus. Kommt rein. Ich habe schon gekocht. Es gibt Suppe. Macht nichts, ihr seid zu viele. Ich gieße ein bisschen Wasser rein, dann reicht's für alle. Nein, sie ist gastfreundlich. Und sie entzieht sich nicht den Gegebenheiten, die sie jetzt vorfindet. Sie übernimmt Verantwortung. Welch ein hohes Gut. Sie hätte auch fliehen können, nicht? Ich habe gerade eine Gebetsgruppe unten am Fluss. Nein, sie nimmt die Verantwortung wahr und stellt sich den Gegebenheiten, denen sie sich jetzt konfrontiert sieht. All das ist nicht ihre Not, das ist ein hohes Gut und wohl dem, der solch eine Martha zu Hause hat. Hat jemand solch eine Martha zu Hause? Oder solch ein Martin zu Hause? Frag mal die Frauen. Wohl einer Gemeinde, die diese Marthas und Martins ihr eigen nennen darf. Die Gastfreunde sind, die zupackend sind, die Verantwortung übernehmen und die Herausforderungen anpacken und nicht fliehen. Welch ein hohes Gut, solche Marthas zu haben. Aber dann ist da doch eine Not, die Jesus sieht. Und ich glaube, ihre Not besteht genau in dem, was sie nicht vermag, aber Maria vermag. Zu den Füßen Jesu mal sitzen und hören. Raum zu geben, Zeit zu finden, zur Stille zu kommen. Warum schafft Martha das nicht? Und warum wird sie dann auch in ihrer Art so unfreundlich, so ungehalten, nicht? Jetzt, Jesus, sag du ihr mal, was eigentlich recht ist, was dran ist. Ich glaube, dass die Sachzwänge ihr Verhalten bestimmen. Und dass die Sachzwänge so stark sind, dass sie nicht mehr über den Schatten springen kann, das zu tun, was Maria hier tut. Nämlich zu den Füßen Jesu sitzen, einfach mal zu hören. Und weil sie von den Sachzwängen, ich weiß nicht, ob gegeißelt das richtige Wort wäre, aber vielleicht einfach, dass die Sachzwänge sie im Griff haben. Deshalb sagt Jesus, Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Martha kann nicht, was Maria vermag, eben diesen Dreiklang zu leben. Ich hätte es jetzt spannend gefunden an der Stelle, wenn der Lukas noch ein bisschen geschrieben hätte, wie die Martha dann reagiert hat. Auf die Aussage Jesu. Kein Wort. Schade mal wieder. Aber es war ihm nicht wichtig. Hätte vielleicht auch abgelenkt von dem Fokus, den Jesus hier haben wollte, nicht? Aber interessieren wird es uns schon, wie die Martha reagiert hat, oder? Hat sie weiterhin ungehalten reagiert? Ach Jesus, Mensch, was erzählst du denn da? Wir müssen in der Küche fertig werden, ihr habt doch Hunger. Schick die Maria zu mir. Oder hat sie innegehalten? Hat sie innegehalten, hat sie das Wort Jesu beherzigt und hat gesagt, ich schalte mal noch schnell den Herd aus, leg den Kochlöffel und die Schürze beiseite. Maria, mach schon mal ein bisschen Platz, ich möchte auch noch zu den Füßen Jesus sitzen. Wissen wir nicht. Aber du weißt, wie du darauf reagierst, wenn Jesus sagt, eins aber ist Not in deinem Leben.
Jesu Vorgaben neu beherzigen, im eigenen Herzen, vielleicht auch mal miteinander bewegen. Mich bewegt es wirklich auch, dass wir überlegen, wie können wir eigentlich auch hier in unserem Gemeindeleben diesen Dreiklang mehr leben. Was müssen wir da mehr anbieten an Raum, an Zeit, um zur Stille zu finden, auf Gott zu hören. Ist auch eine Frage an uns in der Gemeinde, nicht nur an unser persönliches Leben. Und dass wir da miteinander drüber sprechen. Geben wir uns schon mit dem Gebetszelt da hinten zufrieden, eine Möglichkeit, dort hinten diesen Dreiklang zu leben? Reicht das Tiefgängerprojekt, die 8 Wochen stille Zeit? Müssen wir es noch vielleicht konkreter angehen und umsetzen? Und damit möchte ich uns doch mal ein Wort Jesu geben als Vorgabe. Und zwar hat Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt, geht ihr allein in eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen, und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Hintergrund, Jesus hatte seine Jünger ausgesandt. Sie hatten viel für Jesus bewirkt und hatten Gott in großer Weise erlebt. Und dann heißt es ja, die Apostel kamen zurück und sie erzählten ihm alles. Also nicht nur ein bisschen, sie haben alles erzählt, es hat aus ihnen herausgesprudelt. Da war eine Freude, eine Überzeugtsein und ein Elan dabei. Und sie haben alles erzählt, was sie getan und was sie gelehrt haben. Ich glaube, dass die Jünger wahrscheinlich müde waren, aber voller Adrenalin. Wir und Jesus haben es doch gewusst, jetzt ist es soweit. Wir sind ein starkes Team. Wir verändern diese Welt. Die Erfolgswelle. Nein, wir sprechen nicht so gerne von Erfolg bei Christen, aber das haben wir, die Fruchtquelle. Die Fruchtquelle Gottes, die müssen wir jetzt nehmen. Man muss gucken, dass man auf dieser Welle reitet, solange die Welle existiert. Wenn sie abebbt und wir sind nicht mehr dabei, dann gehen wir unter. Nein, die Erfolgswelle muss man mitreiten. Und jetzt schiebt Jesus einfach einen Riegel dazwischen, einen Pauseriegel. Er legt ihn ans Herz, erinnert er euch, was er selbst beherzigt. Markus 1, Vers 35. Er zog sich an eine abgelegene Stelle zurück und dort betete er. Das, was Jesus selbst getan hat, das legt er nun seinen Jüngern ans Herz. Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Ich weiß nicht, was dieser Satz mit euch macht. Mich hat dieser Satz vor Jahren schon sehr getroffen. Sehr getroffen. Und ich möchte euch zeigen, warum es dieser Satz in sich hat. Und warum dieser Satz eine große Hilfe sein kann, selber zu überlegen und dahin zu kommen, wie kann ich es schaffen, worauf muss ich achten, um in eine Stille hineinzukommen, wo ich Gemeinschaft mit Jesus pflegen kann. Ich möchte euch mit der Flipchart gerne zeigen zum Schluss. Wir sind heute ein bisschen spät dran, gell? Ich versuche es kurz zu machen, okay? Also, ihr habt hier nochmal diesen Vers, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruhet ein wenig. Jedes Wort ist hier von entscheidender Bedeutung. Das fängt schon mit dem Wort geht an. Das heißt, Jesus sagt, liebe Jünger, ergreift ihr selbst die Initiative. Wartet nicht ab, bis euch das mal in den Schoß fällt, bis die Lage mal günstig ist, bis sich die Situation mal ergibt. Wartet nicht ab, ihr müsst selbst gehen. Ihr Lieben, hier ist Eigenverantwortung von uns gefordert. Und wenn ich nicht alleine gehen kann, dann nehme ich mir jemanden mit und sage, ich möchte gehen, kannst du mir dabei helfen? Geht und dann geht ihr. Jesus macht keine Ausnahme. Alle haben das nötig. Alle 12. Da kann der Petrus nicht sagen, das ist nichts für mich. Ich bin sowieso so ein quirliger Typ und ständig unterwegs. Ich kann nicht zur Ruhe kommen. Das ist nichts für mich, Herr Jesus. Lass die anderen 11, aber lass mich weitermachen. Nein, Jesus sagt, ihr alle, keiner darf sich rausnehmen. Und dann allein. Löst dich mal von Menschen, löst dich von den Dingen, die dich gerade bestimmen, wo du meinst, du kommst nicht los davon. Löst dich davon, mach dich allein. Mach dich allein. Und dann an eine, nicht an mehrere Stellen. Da verzetteln wir uns oft auch. Such dir eine Stelle, und leb die mal jetzt. Das muss nicht die Stelle sein für Zeit und Ewigkeit. Bei uns war es so, als ich angefangen habe, war ein Theologiestudent, und als wir dann geheiratet hatten, da hatten wir uns in unserem kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, im Wohnzimmer hatten wir uns so zwei kleine Höckerle hingestellt, da konnte man drauf knien, das ist heute schon ein bisschen schwieriger, sitze ich eher auf dem Sessel, und da saß man auf diesen kleinen Höckerle und hat eine Kerze und eine Bibel, und das war unsere stille Zeitecke. Das war unsere stille Zeitecke. Das hat dann irgendwann, wird es dann anders, ich komme nachher noch ganz drauf zurück, aber lass dir eine Stelle suchen. Und dann muss diese Stelle eine einsame sein, eine einsame Stätte. Das musst du verorten. Jesus sagt, ihr müsst es verorten. Ihr dürft nicht nur im Kopf haben, dass er sagt, ich komme im Kopf zur Stille. Nein, man braucht einen Ort, wo man zur Stille kommt. Das muss verortet werden. Ich brauche doch oftmals einen Ort, wo es außen herum einsam und ruhig ist, damit der Lärm in mir dann auch zur Ruhe kommen kann. Aber wenn die Stille schon laut ist, dann komme ich innerlich auch nicht zur Ruhe. Und dann das Ziel ist zu ruhen, um zur Stille zu kommen. Und dann noch sehr schön am Schluss, Jesus sagt ein wenig. Das ist fast mein Lieblingswort an diesem Vers. Ja, ehrlich, warum? Weil es ein Zeitfenster öffnet, wo ich einfach selber überlegen kann. Ein wenig. Das heißt erstmal nicht für immer. Aber ich kann mir selber überlegen, ist es an diesem Tag, ist eine Viertelstunde gut? Oder nehme ich mir mal, Holger hat es, glaube ich, mal so schön erzählt, nicht? Mit dem Thema Gemeinschaft. Du hast eine Stunde, dann einen Tag und dann nochmal ein Wochenende. Ich krieg's nicht mehr ganz so hin, aber du hattest auch so ein Zeitgefüge. Ja, und das kann ich mir überlegen. Was heißt ein wenig für mich in der jetzigen Situation? Merkt ihr, wie Jesus hier seinen Jüngern eine große Freiheit gibt, aber trotzdem auch einen klaren Rahmen, wo es hingehen kann und wo nur letztendlich auch Erfolg liegt in dieser ganzen Sache. So, jetzt möchte ich dich einfach bitten, ob du, wenn du diesen Vers für dich so durchgehst, ob du überall einen Haken dran machen kannst und willst. Das ist ganz entscheidend. Wenn du sagst, an der und der Stelle will ich keinen Haken machen, wirst du Probleme bekommen, was stille Zeit anbelangt, zur Ruhe zu kommen und dass Gott mit dir reden kann. Deshalb liebe ich diesen Vers so, weil er uns wirklich so hilft. So, und jetzt ganz zum Schluss noch möchte ich euch Beispiele geben aus der heutigen Zeit, wie stille Zeit von einigen, mitunter auch unter uns, wie ich so gehört habe in den letzten Wochen, weil ich ja mit dem Thema so schwanger gegangen bin. Du darfst gerne schon mal Tobias nächste Bild zeigen. Dann nenne ich euch einfach mal so stille Zeitmöglichkeiten, die der ein oder andere unter uns pflegt. Die erste gehört zu mir. Ich fahre jetzt viel mit dem Auto hier zur Gemeinde, wieder zurück, auch in die Gemeinde nach Hasloch und wieder zurück. Und ich sag's euch, mein Auto, oder ich muss sagen, unser Auto ist für mich ein Lobpreistempel geworden, oder darf ich auch sagen, eine Predigt-Hörkapsel. Das ist ja heute so wunderbar. Du nimmst dein Smartphone mit auf Bluetooth, guckst bei YouTube, welche Predigt will ich anhören, und dann hast du eine halbe Stunde lang, kannst du eine Predigt hören. Oder kannst Anbetungslieder hören. Raumzeit, Stille, der Dreiklang lebt für mich zurzeit sehr stark in dem Auto. War früher nicht möglich. Erstens hat man kein Auto, als wir jung verheiratet waren. Dann waren die Kinder da. Jetzt fahre ich alleine. Merkt ihr was? Das ist jetzt meine stille Zeitkapsel, mein Dreiklang. Ich habe es gehört von einem Mann, der gesagt hat, die Badewanne ist für meine Frau ein guter Ort, um zur Stille zu kommen. Nicht? Raum, Zeit zum Entspannen, Raum für mich, ich schließe das Zimmer ab und ich finde Stille. Toll. Wird auch nicht für Zeit und Ewigkeit so gehen, aber schön, wenn es jetzt soweit ist. Das Bügelbrett. Die tolle Kombination zwischen Maria und Martha. Die Kombi. Soll ich euch sagen, für wen das der beste Dreiklang ist? Für meine Frau. Für meine Frau. Da ist hier oben in unserem kleinen Zimmer, da ist das Bügelbrett. Und wenn ich dann wieder höre, ein Prediger höre, dann weiß ich genau, was meine Frau im Raum macht. Sie bügelt. Maria und Martha-Prinzip nicht. Der tägliche Spaziergang mit dem Hund. Denkt nur nicht, dass der Hundehalter und der Hund alleine unterwegs sind. Nein, da ist noch jemand Drittes dabei. Entweder Gott selbst oder Gottes Wort, das ich mitnehme und in der Natur betrachte. Raum, Zeit, Stille. Oder Sport, hier mal das Skifahren. Kann es genauso sein. Mal raus aus dem Alltag. Es kann jetzt auch, könnte auch das Meer sein, eine einsame Insel. Das Fragezeichen, was ist dein stille Zeitding? Das ist die entscheidende Frage. Was ist jetzt im Januar 2019, vielleicht bis im Frühjahr oder das ganze Jahr über, dein stiller Zeitding? Finde es heraus, frage Gott, frage Geschwister, horch in dich hinein und dann geh mit diesem Vers das durch. Okay? Jetzt möchte ich euch bitten vom Lobpreisteam, dass er schon mal nach vorne kommt. Wenn wir uns jetzt noch 2-3 Minuten einfach nehmen, ich denke, das ist noch wichtig, wo ihr ganz persönlich jetzt in der Ruhe seid und mit Gott sprechen könnt, was er euch hat heute Morgen wichtig werden lassen. Wir wollen des Weges sein, wir wollen Lernende bleiben, wir wollen uns daran erinnern, wie der Schöpfer so das Geschöpf. Wir wollen von Jesus lernen, alle Freiheit und doch auch Disziplin zu üben und wir wollen überlegen oder doch am besten seine Vorgaben beherzigen. Nehmen wir uns eine Zeit der Stille.